Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Der große bosnische Schriftsteller Cevat Karahasan, der mit seinem ganzen Wesen und Werk für den Dialog eingetreten ist. Jetzt ist er im Alter von 70 Jahren in seiner zweiten Heimat Graz gestorben und wir erinnern gleich an ihn. Außerdem schauen wir nach Norditalien und sprechen mit der in Venedig lebenden Autorin Petra Reschi darüber, wie die italienische Bauweise derartige Überschwemmungen begünstigt. Wir fragen nach, wie das Pennzentrum nach Debakel und Trennung im Vorjahr diesmal tagt, und zwei Premieren haben wir auch dabei, den Auftakt der Göttinger Händel-Festspiele und einen Ausflug in den Skatepark bei den Wiener Festwochen. Der Mensch ist die Summe all dessen, was er erlebt hat. Davon war der bosnische Schriftsteller Cevat Karahasan überzeugt. Und in seinem Fall war es nicht zuletzt die Belagerung der Stadt Sarajevo, die tiefe Spuren hinterlassen hat, auch in seinem Werk. Tobias Wenzel hat Cevat Karahasan immer wieder gelesen und getroffen in Sarajevo und in seiner Wahlheimat Graz.
Ich glaube, dass die Welt voller Geister ist. Es geht nur darum, dass wir nicht mehr imstande sind, mit ihnen zu kommunizieren.
Das sagte Cevat Karahasan, der Solitär der bosnischen Literatur, einmal gewohnt kulturkritisch. Wie einige seiner Prosafiguren lebte auch Karahasan im Geiste noch im Sarajevo vor dem Krieg, in der Stadt, die Orient und Okzident vereinte: Bosniaken, Serben, Kroaten, Muslime, Christen, Juden und Nichtgläubige. Diese friedliche Koexistenz endete, als bosnische Serben Sarajevo 1992 belagerten, tausendfach mordeten, die National- und Universitätsbibliothek mit Phosphorgranaten beschossen. Die Bibliothek brannte komplett aus. Diesen erschütternden Moment verarbeitete Karahasan in seinem Roman »Der Trost des Nachthimmels«.
Ich verstummte und verspürte eine wahnsinnige Kälte. Wahrscheinlich hatte etwas in mir begriffen, dass eine Welt ausgelöscht worden war, die einzige, die ich gekannt und bewohnt hatte. Ist das noch immer eine menschliche Welt, wenn kein Platz darin ist für all die Schwachsichtigen und Schüchternen, die lieber träumen und über die Welt nachdenken, als sie zu erobern und zu beherrschen?
In dieser Bibliothek hatte Karahasan als Student der Literatur- und Theaterwissenschaft den persischen Dichter und Naturwissenschaftler Omar Khayyam für sich entdeckt. Karahasans Opus Magnum, Der Trost des Nachthimmels, ist eine Hommage an den mittelalterlichen Dichter und Skeptiker Khayyam und zugleich eine Warnung vor religiösem Fundamentalismus. Vor allem aber ist es der Versuch, die verbrannte Nationalbibliothek wieder auferstehen zu lassen – in der Erinnerung.
Solange Menschen in einer Ruine leben oder sich von ihr angezogen fühlen, solange eine Ruine von den Menschen aufgesucht und gedeutet wird, funktioniert sie als Abbild des Lebens, als Speicher der Erinnerung,
schrieb Cevat Karahasan 2002 im Essayband »Das Buch der Gärten«. Was macht Krieg mit den Seelen der Menschen? Die Frage wurde zu seinem Lebensthema. Aber erst 2023 tauchten explizite Schilderungen von Gewalt während der Belagerung Sarajevos auf, im Roman »Einübung ins Schweben«. Ein Mann wird von einer Granate getroffen und zerstäubt in »wolkenroter Blütenblätter«. So etwas hätte der bosnische Schriftsteller 1992 während der Belagerung Sarajevos noch nicht schreiben können.
Hätte ich damals versucht, die Grausamkeiten des Krieges, das Schreckliche, das Unerträgliche zu notieren, wäre ich sicherlich am Ende der Belagerung kein normaler Mensch mehr. Denn das hieße, zum zweiten Mal etwas Schreckliches zu erleben. Und jetzt, 30 Jahre nach dem Ende des Krieges, kann ich darüber schreiben, ohne Angst verrückt zu werden.
Peter Hurt, die Hauptfigur des Romans »Einübung in Schweben«, lebt seine Freiheit amoralisch, schießt letztlich sogar von außen auf die belagerte Stadt. Aus dem Humanisten wird ein Unmensch. Karahasan selbst hatte Angst vor einer dualistischen Vereinfachung der Welt in Gut und Böse.
Ich bin vom Wunsch besessen, ethisch zu denken, nicht ideologisch. Das ethische Denken in Umständen, die in Sarajevo herrschten, war kaum möglich. Es war kaum möglich, den Menschen als meinen Bruder, Mensch, zu akzeptieren, der auf die Kinder schießt. Das geht einfach nicht.
Deshalb verließ Karahasan noch während der Belagerung Sarajevos die Stadt, um an einem Literaturfestival in Österreich teilzunehmen. 3 Wochen später bekam er keinen Platz mehr für die Rückreise im UNO-Flugzeug. Er wurde ungewollt zum Exilanten und konnte erst nach dem Ende der Belagerung Sarajevos zu seiner dort gebliebenen Frau zurückkehren. Noch während der Belagerung schrieb Cevat Karahasan das »Tagebuch der Übersiedlung«, den Essayband, der ihn international bekannt machte. Darin versuchte der Autor, die Paradoxien des Krieges einzufangen. Wenn etwa Menschen im bombardierten Sarajevo jemanden um seinen stillen, natürlichen Tod beneideten. Auf seinen eigenen Tod freue er sich schon, sagte Cevat Karahasan einmal, dieser staunenmachende Autor und herzliche Melancholiker.
Ich kann mir nicht Paradies vorstellen, ohne Möglichkeit, ohne Recht, melancholisch zu sein. Ich glaube, auch im Paradies müsste es eine Ecke geben, in der Melancholiker sitzen, rauchen, traurige Geschichten erzählen, ihre Sehnsüchte pflegen und ihre Freude daran, traurig zu sein.
Möge sein Wunsch in Erfüllung gehen. Der Melancholiker Cevat Karahasan war das. Er ist im Alter von 70 Jahren in Graz verstorben. Und seine Werke, wie zuletzt Einübung ins Schweben, sind im Surkamp Verlag erschienen. Erst langsam zeigen sich die schlimmen Folgen der Hochwasserkatastrophe in Norditalien. 14 Tote wurden inzwischen geborgen und ganze Regionen in der Emilia-Romagna sind verwüstet wie nach einem Erdbeben. Die Schriftstellerin Petra Reschi lebt schon lange in Venedig und dort bin ich jetzt mit ihr verbunden. Guten Abend, Frau Reschi.
Guten Abend.
Ihre Wahlheimat Venedig ist ja nicht direkt von den Überschwemmungen betroffen, aber wie wird denn das Unglück bei Ihnen wahrgenommen? Wie reagieren die Venezianer darauf?
Naja, im Wesentlichen also solidarisch, ne? Also weil wir das natürlich genau hier in Venedig nachempfinden können, was da passiert. Die Venezianer sind im Unterschied natürlich zu Festlandsbewohnern daran gewöhnt gewesen, zumindest irgendwie bis jetzt diese Hochwasserschleuse eingesetzt wurde, dass eben halt regelmäßig hier Hochwasser in die Erdgeschosse eingedrungen ist. Aber wenn man da überhaupt nicht mit rechnet, und das war ja wohl der Fall, dann ist es natürlich dramatisch, was da passiert ist, ja.
Ist denn schon absehbar, was für Folgen dieses Hochwasser in Norditalien für die Kulturstätten vor Ort haben wird oder auch schon hatte?
Also ich habe heute gelesen, also das sind ja nicht nur Überschwemmungen, sondern auch Erdrutsche. Es sind also unendlich viele Kulturstätten, Museen, Gärten, Villen und Gebäude jetzt irgendwie sehr, sehr betroffen worden. Also darunter zum Beispiel die Malatesta-Bibliothek in Cesena, die komplett vom Wasser überflutet wurde. Und daneben also unendlich viele Gärten, eben auch diese preziosen Gärten, Villen. Grundsätzlich in Italien von diesen insgesamt 231.000 Kulturgütern sind 12.500 in Gebieten, die akut von Erdrutschen bedroht sind, ja. Und 38.000, wenn man auch die weniger akut bedrohten Gebiete einbezieht und von Überschwemmungen bedroht sind, zwischen 34.000 und 50.000 Kulturgüter. An diesem Ausmaß alleine kann man sich vorstellen, was das für eine Bedeutung hat. Und das wird sich wiederholen, denn das, was jetzt hier passiert ist, das ist ja nicht nur ein Naturereignis, sondern es ist ja ganz eng eben halt mit der Flächenversiegelung in Zusammenhang, also mit dem Flächenverbrauch. Und in Italien ist es so, die 3 am meisten versiegelten Regionen, also mit dem höchsten Flächenverbrauch, sind Lombardei, Veneto und Emilia-Romagna dann eben, also die jetzt betroffene Region. Und 2021 stellte man also den höchsten Grad an Flächenverbrauch fest. Und das ist das größte Problem hier in Italien, dass auch nach solchen Katastrophen, denn diese Erdrutsche und Überschwemmung sind jetzt inzwischen auch schon nichts Neues mehr, dass eben halt danach sofort das alles wieder in Vergessenheit gerät und weitergebaut wird und weiter versiegelt wird.
Heißt das, diese Architektur, die wir, wenn wir nach Italien reisen, so besonders toll finden und mögen, dass die eigentlich auch eine Rolle spielt, dass diese Fluten dann überhaupt so eskalieren und solche Schäden anrichten können?
Nein, das ist eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten passiert. Also es gibt den sehr schönen Satz von Salvatore Settis, der Jahrhunderte Einklang von Stadt und Land, der Italien zu Europas Garten werden ließ, ist eines gewaltsamen Todes gestorben. Seine Mörder waren keine barbarischen Invasoren, sondern selbstvergessene und die Gesetze missachtende Italiener. Und es ist de facto so, dass jetzt gerade in den letzten Jahrzehnten dann auch der Bauboom der 70er Jahre und der auch immer noch weitergeht im Übrigen, dazu geführt hat, dass also viele, viele Agrarflächen vor allen Dingen versiegelt worden sind, unter anderem übrigens auch mit Solaranlagen. Ja. Und gerade im Veneto, wo ich lebe, also da kann man wirklich sehen, wenn man ins Veneto fährt, dass sich das auch komplett verändert hat, also durch eben viele Fabrikhallen, die hier gebaut worden sind. Ja, und da auch neue Straßen gebaut worden sind. Also der Zementverbrauch ist enorm hier in Italien. Also im Verhältnis, also man sagt, dass in Italien täglich 19 Hektar Fläche pro Tag versiegelt werden. Also das ist der höchste Wert der letzten 10 Jahre. Das sind 2 Quadratmeter pro Sekunde.
Haben Sie denn den Eindruck, dass man daraus was lernt oder auch zum Beispiel aus den Erfahrungen, die Sie am Anfang erwähnt haben, die man bei Ihnen in Venedig hat mit dem Hochwasser, wird da irgendwas draus gezogen, um auch Lösungen für den Rest des Landes zu finden?
Leider nicht. Also, denn das Hochwasser in Venedig im Übrigen hat natürlich mit dem Meeresspiegelanstieg auch zu tun, aber die Hauptsache liegt eben halt darin, dass diese Lagune hier, die Kanäle ausgegraben worden sind für die großen Schiffe, für die Erdöltanker und für die Kreuzschiffe, und die sollen jetzt im Übrigen alle wiederkommen, also die Kreuzfahrtschiffe. Und das heißt also, es ist nichts daraus gelernt worden, sondern man versucht dann eben halt, wie das jetzt in Venedig jetzt der Fall ist, eben mit dieser Hochwasserschleuse, alle sind natürlich jetzt zufrieden. Wir haben jetzt vorerst kein Hochwasser, was aber in der Situation nichts ändert, denn diese Schleuse wird auch nur in ein paar Jahren schon irgendwie nicht mehr ausreichen, weil der Meeresspiegel irgendwie da keine Rücksicht drauf nimmt, dass der Meeresspiegel damals sozusagen runtergerechnet wurde von den Erbauern, ja. Und das heißt also, das ist auch absehbar, dass die Schleuse dann irgendwann mal nicht mehr funktionieren wird. Und selbst wenn sie funktioniert, ist das für uns hier in Venedig ein großes Problem, denn die Lagune braucht ja den regelmäßigen Austausch mit dem Meer, und so wie das aussieht, müsste sie ständig im Einsatz sein. Was nicht geht, dann würde sich also die Lagune in eine Kloake verwandeln. Also es ist keine Lösung in keiner Hinsicht, aber weil man an den Ursachen eben halt nichts ändert, also eben das ist einmal der Flächenverbrauch am Festland, und bei uns hier in Venedig ist das eben das Ausgraben der Kanäle, und man möchte jetzt weiter auch wieder Kanäle ausgraben für Kreuzfahrtschiffe und große Tanker. Da sehe ich also wirklich keinerlei, auch nur Versuch einer Einsicht, irgendeiner Bremse.
Die Schriftstellerin Petra Reschi, vielen Dank für dieses Gespräch und einen schönen Abend noch, Frau Reschi.
Dankeschön.
Marilyn Monroe, ja. Elizabeth Taylor und Jackie Kennedy sind nur einige, die Andy Warhol in Pop-Art-Kunstwerken verewigt hat. Auch der Superstar Prince war dabei. Dessen Warhol-Porträt basiert auf dem Bild einer Fotografin, und damit habe der Künstler das Urheberrecht verletzt. Das hat jetzt das oberste US-Gericht, der Supreme Court, entschieden und damit ein Urteil gefällt, das weitreichende Folgen für den Kunstbetrieb und die Weiterverarbeitung von künstlerischem Material haben könnte. Ich bin jetzt mit Peter Raue verbunden. Er ist Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Kunstrecht und selbst ein leidenschaftlicher Sammler und Mäzen. Guten Abend, Herr Raue.
Schönen guten Abend.
1984 ist Warhols Bild im Magazin Vanity Fair zum ersten Mal erschienen, also dieses Prince-Porträt, also vor 39 Jahren. Wie kommt denn das da, dass jetzt erst dieses Urteil gefällt wurde?
Das hängt damit zusammen, dass mit dem Tod von Prince dieses Foto noch einmal veröffentlicht wurde. Und die Fotografin hat behauptet, sie hätte die Erstveröffentlichung, was ich mir kaum vorstellen kann, gar nicht gesehen, sodass also für sie die Verletzung relativ neu war. Ich bin ja schon im Zweifel, ob das Urteil wirklich die Kunstwelt so sehr verändern würde, wie es ja auch jetzt immer wieder mal zu lesen ist. Der Vorgang ist eigentlich einfach. Andy Warhol, das ist sein System gewesen, nimmt ein Foto und macht daraus seine Porträts. Und je fotoähnlicher die Porträts sind, desto glücklicher ist er. Wir in Deutschland würden sagen, das ist einfach eine Vervielfältigung des Fotos. Und dazu muss der Fotograf nach deutschem Recht jedenfalls seine Zustimmung geben. In England, in Amerika ist aber keineswegs die Arbeit sozusagen verboten worden, weil Andy Warhol unerlaubterweise ein Foto verwendet, sondern die Fotografin will nichts anderes haben als Geld dafür, dass ihre Arbeit vervielfältigt wird. In Deutschland sehe die Sache wohl anders aus. Da könnte der Fotograf oder die Fotografin die Vervielfältigung sogar verbieten, weil jeder, der ein künstliches Produkt erstellt, ob das ein Bild ist, ein Foto ist, kann selber entscheiden, ob das vervielfältigt wird. Insofern haben wir in Amerika ja eine andere Situation. Man spricht dort vom Fair Use, vom fairen Gebrauch des Urheberrechts. Und da sind die Richter der Meinung, das ist eine Vervielfältigung und dafür muss die Fotografin Geld geben. So schlimm finde ich das nicht.
Aber was bedeutet denn dieses Urteil jetzt für so eine Art von Umgang mit Kunst, wie Warhol ihn betrieben hat?
Naja, es sagt eben, wenn ich eine andere Arbeit eins zu eins übersetzen. Man spricht von Appropriation Art. Das ist eine ganze Kunstrichtung, die mit der unmittelbaren Verwertung anderer Arbeiten experimentiert. Dann muss ich die Erlaubnis des ursprünglichen Urhebers haben oder ihm jedenfalls dafür Geld bezahlen. Insofern ist das, glaube ich, eine ziemlich gehypte Entscheidung, die gar nicht so aufregend ist. Ein Fotograf bekommt, wenn seine Arbeit von einem anderen übernommen wird, Beträge zwischen 500.000 $ oder Euro. Das ist alles sehr übersichtlich. Die einzige Frage ist die, ob man sagen kann, dass der Künstler, in dem Fall Warhol, so frei mit dem Foto umgegangen ist, dass es keine Vervielfältigung des Fotos ist, sondern eine Neuschaffung. Dann wäre er frei von der Verpflichtung, den Fotografen oder die Fotografin zu bezahlen.
Jetzt wird ja in unserer Zeit auch viel über KI, also künstliche Intelligenz, diskutiert und die wird ja mit bestehenden Kunstwerken trainiert. Kann dieses Urteil auch Auswirkungen auf die Zukunft solcher Technologien haben?
Naja, bei der künstlichen Intelligenz betreten wir nun wirklich vollständiges Neuland, denn da kann ich ja schon fragen, wer soll denn verpflichtet werden, dem ursprünglichen Fotografen Geld zu zahlen? KI ist eine Maschine, die das ausspuckt. Und die Maschine ist zum Zahlen von Strafen nicht in der Lage, weil sie auch keine Schuld auf sich laden kann. Und dann muss man fragen, ist derjenige, der diese künstliche Intelligenz sozusagen anleiert, anfragt, ob der dafür verantwortlich ist? Da betreten wir ein Neuland, über das viel geschrieben, gestritten wird, aber Ergebnisse haben wir noch bei weitem nicht.
Das heißt, da muss man erstmal abwarten, wie sich das entwickelt und was dann alles da passieren wird.
Ja, ich meine, uns in Deutschland ist ja dieses Thema nicht ganz unbekannt, etwa durch den Kippenberger-Fall, wo Kippenberger ein Foto einem Maler in die Hand drücken lässt, übrigens auch noch lässt, der daraus das berühmte Paris-Babel gemalt hat. Und da streiten wir, wenn er selber involviert, auf der Seite dessen, der dieses Bild dann gemalt hat, und sage ich, der ist ein Urheber, auch wenn er diese Vorlage für dieses Foto bekommen hat. Also das Thema, das da dahinter steht, wie weit geht eigentlich die Rechte des Schöpfers und wie weit ist das, was er geschöpft hat, Allgemeingut, mit dem ich frei umgehen kann, das beschäftigt uns Juristen genauso wie die Künstler.
Und wird auch nach diesem Urteil weiter ein Thema sein, was Sie beschäftigt, nicht?
Oh ja, weil es ist sehr interessant, dass dieses Urteil zu zwei gefällt worden ist, als der Vorsitzende des Senats und ein weiterer Richter waren ja anderer Ansicht und war der Ansicht, Andy Warhol schafft was völlig Neues, dass die Fotografin nicht beteiligt werden kann. Die Mehrheit hat aber so entschieden, wie sie es voll vorgetragen hat. So ganz eindeutig ist das alles nicht, aber wir leben ja als Juristen von der Vieldeutigkeit der Antworten.
Peter Raue, vielen Dank für dieses Gespräch und einen schönen Abend noch Ihnen.
Danke, wünsche ich Ihnen auch. Ade.
Mehr als 5 Jahre nach dem Doppelmord an einem slowakischen Enthüllungsjournalisten und dessen Verlobter ist der Millionär Kočner freigesprochen worden. Ein Sondergericht in der Nähe von Bratislava kam zu dem Schluss, dass dem Unternehmer nicht nachgewiesen werden könne, die Ermordung des Journalisten Jan Kuciak und dessen Freundin in Auftrag gegeben zu haben. Eine mitangeklagte Frau wurde zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Fall hatte international Schlagzeilen gemacht. Allgemein war mit Kočners Verurteilung gerechnet worden. Der Millionär verbüßt wegen anderer Delikte derzeit eine mehrjährige Haftstrafe. Kuciak und seine Verlobte waren 2018 in ihrem Haus erschossen worden. Der Journalist hatte über kriminelle Verstrickungen von Politik und Unternehmen berichtet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. In Venedig ist der deutsche Pavillon der 18. Architekturbiennale vorgestellt worden. Das achtköpfige Kuratorenteam präsentierte ihn mit dem Titel Open for Maintenance wegen Umbau geöffnet. Der deutsche Pavillon versteht sich als Handlungsansatz für eine neue, nachhaltige Baukultur. Er sei komplett mit gebrauchten Materialien gestaltet worden, sagte Co-Kurator Christian Hiller im Deutschlandfunk Kultur.
Wir haben mit dem Ende der Kunstbiennale aus über 40 Länderpavillons die Materialien gesammelt, die normalerweise am Ende der Ausstellung weggeschmissen werden würden, und haben diese gesammelt. Also es ist nicht so, was man sich vielleicht vorstellt, alte Paletten zusammengeschustert, sondern ganz im Gegenteil, der Pavillon hat eine ganz hohe ästhetische Qualität und im ersten Blick stellt man vielleicht gar nicht fest, dass es sich um gebrauchte Materialien handelt, was wir auch darstellen wollen, dass dieses Material eine große Wertigkeit immer noch hat.
Christian Hiller, Co-Kurator des Deutschen Pavillons bei der Architekturbiennale in Venedig. Die US-Künstlerin Stephanie Dinkins wird vom New Yorker Guggenheim Museum für ihre Verbindung von Kunst mit Technologie und künstlicher Intelligenz ausgezeichnet. Der erstmals vergebene Preis für KI-Kunst sei mit $100.000, etwa 92.000 Euro dotiert, teilte das Museum am Central Park in Manhattan mit. Die 1964 geborene Dinkins, die in New York lebt und arbeitet, werde für ihre grundlegenden Errungenschaften in der technologiebasierten Kunst geehrt. Dinkins hat beispielsweise ein Kunstwerk erschaffen, für das sie sich mit einem Roboter unterhalten hat. Eine meterhohe Spinnenskulptur der franco-amerikanischen Bildhauerin Louise Bourgeois ist in New York für eine Rekordsumme von $32.8 Millionen, das sind 30,3 Millionen Euro, versteigert worden. Das sei der höchste Preis, der jemals bei einer Auktion für das Werk einer weiblichen Bildhauerin gezahlt worden sei, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Wer der Käufer war, blieb zunächst offen. Bourgeois hatte die 3 Meter hohe Plastik erst 1996 im Alter von 85 Jahren fertiggestellt. Die 2010 gestorbene Bildhauerin wurde in Frankreich geboren, verbrachte aber die meiste Zeit ihres Lebens in New York.
Das waren die Kulturnachrichten. Erst gestern hat ein türkisches Gericht Haftbefehl gegen den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel erlassen. Angeblich soll er den Präsidenten beleidigt und den türkischen Staat verunglimpft haben. Daraufhin gab es viel Solidaritätsbekundungen, auch von dem Verein, den Yücel vergangenes Jahr mit großem Knall verlassen hatte. Die Schriftstellervereinigung PEN Deutschland. Die hat ja jetzt zum ersten Mal nach der Abspaltung in Tübingen getagt und Katharina Thoms war für uns dabei. Frau Thoms, nach dem ganzen Debakel, da will man ja eigentlich erstmal wissen, wie die Stimmung so war ein Jahr danach.
Gemischt, würde ich sagen, unter den gut 80 Mitgliedern, die in Tübingen bei der Mitgliederversammlung waren. Das ist so ungefähr ein Achtel der Mitglieder insgesamt von PEN Deutschland. Da waren schon noch Verletzungen spürbar, jetzt eher so, sage ich mal, im Flurgespräch bei einem Kaffee. Das Wort Trauma fiel da im Gespräch, also Traumata, die hier durch den früheren Vorstand um Deniz Yücel hinterlassen worden sind. Man hat aber auch gespürt den Wunsch, naja, dass doch irgendwie wieder Ruhe einkehren möge und dass man auch so ein bisschen weitermachen kann wie vorher. Aber in der Mitgliederversammlung selbst, das hat man mir erzählt, die war ja nicht öffentlich, da hat man schon versucht, den Blick auch nach vorn zu richten. Und gerade der Vorstand, der neue, der vertritt das auch offensiv, sich zu öffnen und ein bisschen auch einen Aufbruch zu wagen.
Haben die denn jetzt irgendwie noch Kontakte? Also gibt es da Verbindungen zum neuen Verein in Berlin oder ist das so ein richtiger Bruch?
Man bemüht sich auf jeden Fall, dass der Bruch eben nicht vollumfassend wird, würde ich mal so sagen. Es gibt ja auch viele freundschaftliche Verbindungen, einfach natürlich auch professionelle Verbindungen unter den AutorInnen. Und es waren auch Mitglieder in Tübingen, die in beiden Vereinen Mitglied sind. Ich habe zum Beispiel mit dem Bremer Autor Michael Augustin gesprochen. Der hat gesagt, naja, er wollte seine Freunde irgendwie auch nicht verlieren und deshalb hatte er sozusagen beide Mitgliedschaften. Aber er hat jetzt nach diesem einen Jahr schon auch ein bisschen kritisch geguckt auf die Berliner Vereinigung. Das sei doch sehr zentralistisch, ein bisschen Hauptstadtblase. Und seine Hoffnung war definitiv, dass man wieder gemeinsame Wege geht. Und das kann man, glaube ich, das zieht sich, glaube ich, durch die PEN-Vereinigung, durch das PEN-Zentrum. Der Präsident José Oliver hat diese Woche zum Beispiel die Lyrikerin Nancy Hünger eingeladen zu einem öffentlichen Gespräch in Tübingen. Und Hünger ist selbst damals zum PEN Berlin gewechselt, wie übrigens 120 Mitglieder letztes Jahr. Und Hünger hat in Tübingen nochmal betont, worum es neben dem Bratwurstbudenvorwurf eigentlich den Berlinern auch geht. Es geht um einen jüngeren und um einen diverseren PEN. Und da muss man sagen, vor Ort heute in Tübingen, da waren auch wirklich überwiegend Autoren über 60. Also die Kritik der Überalterung wirkt jetzt nicht ganz unangebracht. Pen-Präsident Oliver hat aber trotzdem keine unüberwindbaren Hürden ausmachen können, wenn er jetzt auf das Jahr nach der Spaltung zurückblickt.
Was waren das für Verwundungen? Lag es an Inhalten oder lag es an menschlichem Unvermögen zum Teil? Und ich glaube, dass es zum größten Teil an menschlichem Unvermögen lag und nicht, weil man inhaltlich so weit auseinander lag. Als Lernende miteinander zu sprechen, das ist so meine Haltung. Also eine Kritik, die umarmt und nicht eine Kritik, die vor den Kopf stößt. Und das versuche ich hier einfach auch vorzuleben.
Und da passt dann natürlich auch die klare Geste heute im Fall Deniz Yücel und eben dem Haftbefehl in Istanbul. Da gab es gar kein Zögern, dass man das verurteilt und auch die Wiederaufnahme des Verfahrens sollte eingestellt werden, hieß es ganz klar in der Pressemitteilung. Also ein Wiederzusammenkommen oder, wie es Oliver bezeichnet hat, eine Neuvereinigung, das ist nicht ganz ausgeschlossen.
Also waren das nicht nur Lippenbekenntnisse mit der Öffnung und dem Aufbruch, von dem José Oliver gesprochen hat? Haben Sie das richtig gemerkt oder war davon was zu merken in Tübingen?
Es war die ganze Woche zu merken. Es gab nämlich ein großes Rahmenprogramm rund um die Mitgliederversammlung, schon so ein kleines Literaturfestival in Tübingen. Die ganze Woche, da gab es Lesungen von Exilautorinnen, Gespräche mit Autoren in der Stadt, auch gezielt Besuche an Schulen, an der Universität. Man hat sich auch die Stadt als Partner gesucht und die Uni und noch ein paar andere Institutionen. Natürlich, das waren jetzt keine Massenveranstaltungen, aber das hat schon ziemlich gut funktioniert, zu sagen, wir kommen auch zum Publikum und zeigen uns und sind nicht so ein Elfenbeinturm-Club hier. Und dieses Tübinger Modell, so hat es José Oliver bezeichnet, das soll auch ein Vorbild sein für die Zukunft. Und dafür, das hat er dann aber auch gesagt, dafür braucht man einfach auch Geld und Sponsoren. Das sei jetzt eine große Aufgabe, weil alles übers Ehrenamt zu managen, wie er das jetzt im letzten Jahr gemacht hat, das funktioniere einfach nicht. Und klar ist, man will sich auch Modelle überlegen, wie man jüngere Mitglieder einbeziehen kann und überhaupt jüngere bekommen kann. Eine wirkliche Lösung war jetzt heute noch nicht in Sicht, aber es geht ja morgen auch noch weiter.
Katharina Thoms über die Mitgliederversammlung des PEN-Zentrum Deutschland in Tübingen. Vielen Dank für diese Informationen, Frau Thoms. Dankeschön. Es ist ja eine feste Tradition, dass bei den internationalen Händel-Festspielen in Göttingen eine Oper im Mittelpunkt steht. Aber diesmal zum allerersten Mal in der 100-jährigen Geschichte bildet ein Oratorium das Zentrum des Programms. Hören wir mal rein. Ausschnitt aus Semele war das umgesetzt vom künstlerischen Leiter der Festspiele Georges Petrou. Er hat inszeniert und dirigiert und für uns war Kirsten Liese heute Abend in der Premiere. Frau Liese, bevor wir uns da reinknien, was Sie gesehen und gehört haben, wer ist eigentlich diese Semele? Wovon handelt das Stück?
Ja, Semele ist eine Figur der griechischen Mythologie. Das ist ja, entspricht auch dem Festivalmotto Hellas, unter das der künstlerische Leiter Georges Petrou die diesjährigen Händel-Festspiele gestellt hat. Und ursprünglich eine Figur eben auch, die bei Ovid in den Metamorphosen aufgegriffen wird. Ganz kurz skizziert, Semele verliebt sich in Gott Jupiter, der sich ihr als Mensch genähert hat, erotisch. Und das bringt die Eifersucht von Jupiters Gattin Juno auf den Plan, die sich damit rächt, dass sie Semele sozusagen in Gestalt ihrer Schwester Ino suggeriert. Sie soll doch unbedingt Jupiter ansprechen, dass er sich ihr als Gott nähert, damit sie unsterblich wird, was die eitle junge Frau sowieso gerne schon im Hinterkopf hatte, was sie dann auch tut. Und am Ende, ja, Jupiter versucht sie noch zu warnen, dass das zu ihrem Leide sein würde, verbrennt sie in seinen Blitzestrahlen.
Ist das denn ein Stück, wo man das Gefühl hatte oder Sie heute Abend, dass das geradezu drauf drängt, aufgeführt zu werden?
Ja, also das Spannende ist, dass das Stück ja eigentlich sowieso ein Hybrid ist, würde ich mal sagen. Es läuft zwar wegen sehr vieler Chorpassagen unter dem Label Oratorium, aber eigentlich könnte man sich auch fragen, bei diesen ganzen Metamorphosen, die auch in diesem Stück vonstatten gehen, verwandelt sich hier eigentlich ein Oratorium in eine Oper oder eine Oper in ein Oratorium? Das Textbuch ist ursprünglich auch für eine Oper geschrieben worden und das ist eigentlich gar nicht ganz klar, warum Händel dann doch eben ein Oratorium daraus gemacht hat. Aber ich muss sagen, so wie George Petru es inszeniert hat, und das, er ist nicht der Erste, der das Stück szenisch aufführt. Ich kann mich an eine sehr eindringliche Produktion noch erinnern, 2009 in Zürich mit Cecilia Bartoli, Weiland, in einer Inszenierung von Robert Karsen. Und ich muss sagen, George Petru findet hier auch zum Teil sehr, sehr schöne Bilder. Nicht alle haben mir gefallen. Es fällt ein Bild völlig heraus, wo er tatsächlich eine moderne Disco mit einer hässlichen Außenwand mit Graffiti zeigt. Also ein Bild aus der heutigen Zeit, was so gar nicht passt zu den übrigen Bildern, die dann doch sehr, sagen wir mal, barockmäßig gehalten sind mit einem lyrischen Arkadien. Da hat er tatsächlich ein Bild, was ich sehr reizvoll finde, aus dem Schlosstheater Trottningholm importiert, das ihm dort gedient hat für Il Giustino, um hier ein lyrisches Arkadien zu zeigen, wo eben Semele dann mit Jupiter zusammen ist oder abgelenkt wird von ihm, um schöne Stunden zu erleben. Also ich finde, dass er durchaus gute Bilder gefunden hat und auch deutlich macht, dass das Ganze eine szenische Einrichtung verträgt.
Er hat ja eine Doppelrolle diesmal übernommen. Zum zweiten Mal schon ist er Dirigent und Regisseur. Wie hat das geklappt, dass er da beide Aufgaben übernommen hat?
Also ich muss sagen, dass ihm das wirklich gut gelingt, auch wenn mir seine Leistungen als Dirigent noch besser gefallen als seine szenischen. Er hat sehr, sehr farbenreich dirigiert und was mir vor allem gefällt, auch die Präzision, mit der er an die Partitur rangegangen ist. Da gibt es zum Teil unglaublich heikle Stellen. Eine ganz lange Stelle zum Beispiel, in der die Semele ganz unisono singt mit der ersten Geige, mit der Konzertmeisterin oder dem Konzertmeister. Sehr virtuose, fast Koloraturenpassagen und ich muss sagen, wie er das gearbeitet hat, zusammen mit denen, das ist sehr kammermusikalisch und so, das ist schon eine ganz starke Leistung.
Also fügt sich das Ganze offenbar, wie waren die Sänger so? Da war ja vorher der Vorgänger von Petru, hat ja viel auf junge Talente gesetzt. Wen hat jetzt George Petru auf die Bühne geholt?
Also besonders gefallen, ich muss sagen, insgesamt erstmal das Ensemble fand ich sehr gut besetzt. Ein bisschen enttäuscht war ich von Vivica Genoux. Das ist ja eine Starsängerin, die sich hier in dieses Ensemble, ich will nicht sagen verirrt hat, aber da hat George Petru jetzt ein bisschen einen anderen Kurs. Er holt auch namhafte Leute nach Göttingen, unter anderem übrigens auch den Bratschisten Nils Mönkemeyer, nur so am Rande erwähnt. Vivica Genoux, berühmt als Mezzo-Koloratursopran, muss ich sagen, hat dann doch inzwischen, die Stimme ist ein bisschen vibratös geworden. Das Timbre ist ein bisschen spröde, hat mir nicht so zugesagt, aber wir haben ja eingangs gehört, sie haben einen kleinen Ausschnitt eingespielt, Marie-Lis in der Titelpartie, die Schweizerin, die hat wirklich sehr, sehr schön lyrisch gesungen, eine sehr schlanke Stimmführung aufgeboten, hat einen sehr, sehr schönen Sopran in allen Lagen, sehr agil, sehr geschmeidig. Und an ihrer Seite auch hervorzuheben, sicherlich noch Jeremy Ovenden als Jupiter und Apoll. Der hat also auch mit sehr schlanker Stimmführung und sehr viel Agilität beeindruckt.
Also Sie klingen ganz angetan. Würden Ihnen das gefallen, wenn der Weg, den Petru jetzt eingeschlagen hat, erstmal so weiterginge und man vielleicht auch noch das eine oder andere Oratorium in Göttingen szenisch sehen könnte?
Das würde mir unbedingt gefallen, zumal George Petru eben doch auch zeigt, dass es mal anders geht. Damit will ich nicht Lawrence Cummings schlecht reden, der vorher die Händel-Festspiele geleitet hat. Ganz im Gegenteil. Ich finde es spannend, mal so ganz unterschiedliche Persönlichkeiten zu erleben. Und Petru ist eben einer, der als Dirigent vielleicht noch, ja, wie soll ich sagen, nicht vom Instrument her kommt wie Lawrence Cummings zuvor. Der war ja eigentlich Cembalist und hat alles vom Cembalo aus geleitet. Petru, das merkt man, und der macht ja auch nebenher Verdi-Produktion, Rossini- und Mozart-Opern, kommt von einer ganz anderen Warte her und ist eigentlich ein Kaliber wie Nikolaus Hahn und Kur, möchte ich mal sagen. Also ich bin sehr gespannt, was er in den nächsten Jahren noch anbieten wird.
Kirsten Liese über das Oratorium Semele bei den internationalen Händel-Festspielen Göttingen, die noch bis zum 29. Mai dauern. Der Skatepark mit seinen fliegenden Körpern, das ist ein ganz eigener Kosmos mit eigenem Rhythmus und Klang und inzwischen in eigentlich jeder Stadt omnipräsent. Die dänische Choreografin Mette Ingvardsen versucht in ihrem neuen Stück die Kultur, das Soziotop, die besondere Atmosphäre des Skateparks auf die Bühne zu übertragen. Ja. So klingt der Skatepark, den Mette Ingwertsen im Museumsquartier der Wiener Festwochen aufgeführt hat. Heute war Premiere und Martin Thomas Pesel war für uns dabei. War das denn jetzt, was Sie gesehen haben, ein Ausflug in den Park, nur in die Museumshalle quasi transportiert oder schon eine Choreografie?
Naja, die Halle G im Museumsquartier ist ein Blackbox-Theater, wie es im Buche steht, mit Tribüne und allem drum und dran. Wird auch regelmäßig von den Wiener Festwochen bespielt. Aber da drinnen ist ein echter Skatepark, denn das Bühnenbild stammt von einem Architekturbüro, das sich auf derlei spezialisiert hat. Wir sehen also, umgeben von Baustellenzäunen, ein glattes Parkett, das sich wie bei einer Halfpipe an den Rändern so nach oben wölbt. Und da toben sich schon beim Einlass ein paar lokale Kids aus, die eigens für diese Wiener Fassung gefunden wurden und ihre Tricks üben, lassen sich dabei von Mama und Papa zujubeln, teilweise ganz brav mit Helm. Aber sobald dann der Abend richtig beginnt und die Musik einsetzt, wandern die ins Publikum und werden abgelöst von den 10 Stars des Abends.
Und sind die denn dann echte Skater, die da bei dieser Performance mitmachen?
Ja, wir haben es hier zum ersten Mal bei Mette Ingwertsen nicht mit Tanz im eigentlichen Sinne zu tun, überhaupt nicht in Wirklichkeit, sondern sie hat erstmals mit Leuten gearbeitet, die nicht Profis in der darstellenden Kunst sind, sondern die sie in den Skateparks von Brüssel, wo sie lebt und arbeitet, angetroffen hat. Und die waren auch noch musikalisch und haben ihre Songs mitgebracht. Und so erleben wir diese eine gute Stunde, diese Leute in ihrem sozialen Biotop, wie sie ihre Kickturns und Boards, Slides und wie das alles heißt, fahren. Mal im Kreis, minutenlang, dass einem schwindlig wird. Mal als Wettbewerb, da werden dann Skateboards übereinander gestapelt und die SkaterInnen müssen drüber kommen, ohne sie umzustoßen. Und mal fahren sie einfach gemächlich ihre Runden, auch ein bisschen Rollschuhfahren ist dabei, ein bisschen Breakdancen.
Das klingt so ein bisschen, als wäre das sehr artistisch oder erzählt Mette Ingwertsen auch irgendeine Art von Geschichte des Skateparks?
Ja, das Ganze folgt schon einem Ablauf, auf den man sich offenbar geeinigt hat. Aber es gibt hier keine genaue choreografische Arbeit zu sehen, auch keine Geschichte. Es geht einfach darum, diese Subkultur in den Theaterraum zu stellen. Sie selbst nennt es ein Gruppenporträt dieser jungen Leute. Für mich hat sie eine Art choreografisches Ready-Made geschaffen. In der bildenden Kunst spricht man ja vom Ready-Made, wenn jemand etwas einfach nimmt und sagt, das ist Kunst. Und sie nimmt diese Leute und nennt es Tanz. Ganz einfach ausgedrückt.
Also das war ja aber eigentlich mal als Subkultur gedacht, dieses ganze Skaten. Funktioniert das in Ihren Augen so im Kunstrahmen? Als Ready-Made, wie Sie so schön gesagt haben, als choreografisches.
Sie spüren schon, es gibt die Gefahr, dass diese Gruppe und ihre Kultur da ausgestellt werden von einer überheblichen Instanz. Das passiert aber überhaupt nicht. Ich habe auch den Eindruck, das würden diese 10 auch gar nicht zulassen. Die werden auch durchwegs positiv gezeichnet, das Gruppenfeeling, das die haben. Es herrscht eine gute Stimmung, immer wieder steigert sich die Zusammenkunft im Skatepark zum Punk-Rock-Konzert hoch. Und das funktioniert gut, simpel. Aber gut, ich habe diesen Kids wirklich gerne zugesehen, habe auch so ein bisschen mitgeheadbanged, wie man sich bei dem O-Ton schon denken kann. Und die haben das offensichtlich auch wirklich gerne gemacht da unten.
Das war ja jetzt heute nicht die erste Premiere, die Sie gesehen haben. Wie lassen sich denn die Festwochen diesmal so an?
Das Festival läuft jetzt seit einer Woche und ich fühle mich fast schon 10 Jahre jünger, weil endlich wieder so ein Festival-Feeling da ist wie lange vor der Pandemie. Ich habe jetzt schon eine große Vielfalt an internationalen Produktionen gesehen, klein und groß, aus Iran, aus Polen, aus Japan. Teilweise sind die schon ein bisschen älter, aber dafür eben qualitätsgesichert. Und das Publikum kommt auch. Und das macht richtig Spaß. Der Intendant Christoph Slachmölder musste ja besonders von konservativer Seite Kritik einstecken an seiner Programmierung, weil die in den letzten Jahren einigen zu wenig üppig war. Er geht nach dieser Ausgabe, nicht wegen der Kritik, sondern weil er einen prestigeträchtigen Job in Brüssel übernimmt. Aber jetzt zum Abschied dürfte er sich hier mit diesem Programm mit dem Wiener Publikum versöhnen wollen. Und das sieht im Moment auch ganz gut aus.
Martin Thomas Pesel über die Wiener Festwochen. Und dort war heute Skatepark zu sehen, eine Choreografie von Mette Ingwertsen. Und die nächsten Vorstellungen sind gleich jetzt am Wochenende. Und damit sind wir beim Blick in die Feuilletons heute mit Arno Ozesek.
Bauen wir auf Afrika, betitelt die Süddeutsche Zeitung ihren Bericht von der Architekturbiennale in Venedig, die in den Feuilletons die Hauptrolle spielt. Kuratiert wird die Biennale von Leslie Loco. Peter Richter stellt sie vor. Loco, das muss man sich immer wieder bewusst machen, hat nicht nur ein beeindruckendes Pensum als Afrikas reichweitenstärkste Architekturfachfrau. Sie schreibt seit 20 Jahren auch regelmäßig Weltbestseller, in denen sie oft Fragen schwarzer Identitäten zwischen Europa und Afrika behandelt, nur eben im Format erfolgreicher Unterhaltungsliteratur. Schon deshalb galt sie als genau die Richtige, um den Blick der Architekturbiennale zum ersten Mal auf Afrika und die schwarze Diaspora zu richten. Warum eben das, die Konzentration auf Afrika, eine gute Idee ist, erläutert Niklas Mark in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Afrika hat die am stärksten wachsende Bevölkerung der Welt. Der Kontinent ist nur für 4% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich, aber in den kommenden Jahrzehnten wird auch in Afrika sehr viel gebaut werden müssen. 80% der Architektur, die notwendig sein wird, um die wachsende Bevölkerung des Subsahara-Raums zu behausen, sind noch nicht gebaut, sagen die Experten. Die Zukunft des Planeten wird sich auch an der Frage entscheiden, wie und was dort gebaut wird. Umso erstaunlicher ist das ausgeprägte Desinteresse, das Afrikas Architektur im globalen Norden noch immer entgegenschlägt. Hier leistet Locus Biennale großartige Pionierarbeit. Niklas Mark in der FAZ. Unter der Überschrift »Die Zukunft war gestern« lobt Bernhard Schulz im Berliner Tagesspiegel den deutschen Pavillon. Erhaltung ist ein, wenn nicht der Schlüsselbegriff des Hier und Heute. Unter den 63 nationalen Beiträgen hat sich der deutsche Pavillon unter dem Titel »Wegen Umbau geöffnet« wohl das konkreteste Ziel gesetzt. Es gilt, den Materialverbrauch der Kunstbiennale des Vorjahres vor der Müllkippe zu bewahren und erneut nutzbar zu machen. So hat sich das deutsche Haus sukzessive in ein Materiallager verwandelt. Computertechnik tut unverzichtbaren Dienst, insofern jedes Objekt per Strichcode identifiziert werden kann, um für Baumaßnahmen in Venedig zur Verfügung zu stehen. Bernhard Schulz im Tagesspiegel. Die Tageszeitung schließlich findet besonderen Gefallen an der öffentlichen Trockentoilette im deutschen Pavillon. Den gesammelten Urin des Biennale-Publikums, das sich hier entleeren darf, wird ein Ökobauer als Dünger einsetzen, freut sich Sophie Jung und hat sogar doppelten Grund zur Freude. Der finnische Pavillon besteht nur aus einer solchen Trockentoilette. Es ist ein hübsches Örtchen aus Holz und soll bald als öffentliche Toilette in Venedig aufgestellt werden, ohne rares Leitungswasser zu beanspruchen. Wir bleiben im Süden, wechseln aber von Venedig nach Cannes. Andreas Scheiner beleuchtet in der 90er Zeitung die Kontroversen rund um den Eröffnungsfilm Jeanne du Barry von Maiwenn Lebesgue mit Johnny Depp als Louis XV. Und Le Retour von Catherine Corsini. An Jeanne du Barry wird kritisiert, dass der Film hinter Hashtag MeToo zurückfällt, an Le Retour, dass Corsini eine Masturbationsszene mit einer 15-Jährigen gedreht hat. Laut Andreas Scheiner zeigt das vor allem, dass das Festival die Empörung bewirtschaftet. Polemik ist publikumswirksam. Von den skandalösen Auftritten eines Lars von Trier, ich verstehe vieles an Hitler, spricht man noch heute. Festivalleiter Thierry Frémaux macht Kosten-Nutzen-Rechnungen. Das kommt dann dabei heraus. Mutmaßlich problematische Regisseurinnen werden durchgewinkt. Ein Woody Allen, obwohl ihm nie etwas zur Last gelegt werden konnte, wird geächtet. Ein Johnny Depp jedoch ist willkommen, weil er eine Heerschar von Fans hat. Übrigens, laut FAZ hat die Regisseurin Corsini inzwischen reumütig bekannt, es sei von ihr falsch gewesen anzunehmen, dass sie nach Jahrzehnten im Filmgeschäft im Umgang mit intimen Szenen mehr Erfahrung mitbringe als ein Intimitätscoach. Und das war's. Hoffentlich verdient ihr Wochenende das gleiche Attribut, das die SZ auf den Rohbau des unterirdischen Bahnhofs Stuttgart 21 münzt. Es lautet allen Ernstes, überirdisch schön.
Und das war Arno Orzesek mit dem Blick in die Feuilletons. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.